Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Michael Borgers, schön, dass Sie dabei sind. Und das sind unsere Themen heute. Kopftuch, Kipper, Deutschlandhut. Das Problem der Medien mit den immer gleichen Symbolbildern. Wandern, Joggen, Kinobesuch, der Erfolg einer Tageszeitung, ihre Leser auch mit Aktionen an sich zu binden. Und YouTube statt Fernsehen, die Antwort staatlicher Propaganda auf die neuen Sehgewohnheiten junger Menschen in Russland. Apropos junge Menschen. Es sind ernüchternde Zahlen, die da gestern in Großbritannien veröffentlicht wurden. Nur jeder fünfte junge Mensch in Deutschland nutzt die Nachrichtenangebote von ARD, ZDF und Deutschlandradio im Internet. Jung, das bedeutet in diesem Fall zwischen 18 und 24 Jahren. Das war die Zielgruppe einer Studie, die das Reuters-Institut für Journalismusforschung der Universität Oxford untersucht hat. Das Fazit der Studienmacher: Die öffentlich-rechtlichen Medien auch in anderen Ländern Europas riskierten Ablehnung und letzten Endes Irrelevanz. Markus Bornheim ist der künftige Chefredakteur von ARD aktuell, also Nachrichtenangeboten wie Tagesschau und Tagesthemen. Hallo, Herr Bornheim.
Hallo, guten Tag.
Wie erklären Sie sich diese Zahlen? Tun die öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland zu wenig für diese Zielgruppe, für junge Menschen?
Also erstmal ist diese Studie natürlich so, dass man aufhorcht und sich überlegt, haben wir was falsch gemacht? Ich habe mir diese Studie mal angeschaut und komme ein bisschen auch zu einem anderen Ergebnis als das Fazit dieser Studie. Weil wenn ich mir anschaue, was sich die Studie angeguckt hat, die hat sich bei uns in unserem Online-Bereich natürlich die Homepage angeguckt. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Wir wissen aber, dass wir mit unserer Homepage tagesschau.de sowieso eine Zielgruppe erreichen, die irgendwo mit einem Durchschnittsalter 40 bis 45 sich aufhält. Insofern war das klar, wenn man das im Prinzip als Grundgesamtheit nimmt und darauf eine Untersuchung aufbaut, kann man natürlich nur dabei landen, dass wir sozusagen die Jungen, nämlich die unter 25-Jährigen, die Form natürlich nicht erreichen werden.
Aber es gibt andere Angebote,
die junge Zielgruppe erreichen.
Ja, genau. Sie?
Ja, genau. Und deswegen, das ist sozusagen auch unsere Erkenntnis aus, nicht nur aus dieser Studie, sondern das war uns im Prinzip klar, dass wenn man dieses Angebot sich so untersucht, dass man eben bei einer anderen Zielgruppe landet. Deswegen gehen wir dorthin, wo wir vermuten, dass die junge Zielgruppe auch tatsächlich ist, nämlich die befindet sich nicht bei tagesschau.de, sondern die sind in Social-Media-Kanälen unterwegs. Das heißt, die sind bei Facebook, die sind bei YouTube und vor allen Dingen auch bei Instagram. Und da, wo sich diese Gruppe aufhält, da wollen wir eben auch sein mit der Marke Tagesschau.
Und da, glauben Sie, erreichen Sie die jungen Menschen?
Das sind jedenfalls die Rückmeldungen, die wir haben. Wir haben gestern die 1-Million-Marke bei Instagram beispielsweise durchbrochen. Das ist genau diese Kategorie, die 25-Jährigen und Jünger, die sich dort aufhalten. Das ist das, was unsere Medienforschung uns auch zurückspielt. Insofern glaube ich, dass in der Tat der Gang in die sozialen Medien der entscheidende ist, weil sich eben dort junge Leute aufhalten. Die kommen nicht mehr ins lineare Fernsehen, das ist vollkommen klar. Die kommen auch nicht per se mehr in unsere Tagesschau-App und zu tagesschau.de, sondern die halten sich im Wesentlichen bei Instagram und wenn man sich die ganz Jungen anguckt, eben auch bei Snapchat auf.
Also ein Weg ist nicht, Tagesschau oder Tagesthemen zu verjüngen, Jan Hofer ohne Krawatte dahin zu setzen. Es geht darum, andere Angebote zu schaffen. Ein weiteres Ergebnis der Studie ist, dass die Öffentlich-Rechtlichen zu wenige Menschen mit formal niedriger Bildung erreichten. Lässt sich das auch übersetzen mit dem Satz, den wir in den vergangenen Jahren so oft gehört haben, manche Menschen erreichen wir einfach nicht mehr?
Also ehrlich gesagt, das ist der Befund aus der Studie, der mich eigentlich am meisten umtreibt und den nehme ich mir auch ehrlich gesagt sehr zu Herzen. Das ist auch das erste Mal, dass ich überhaupt von einer Studie höre, die das wirklich erfasst hat. Das muss einen echt nachdenklich machen und das macht uns auch wirklich nachdenklich, weil wir hatten eigentlich immer den Ansatz oder haben ihn nach wie vor noch, dass wir auch als Tagesschau ein Stück weit auch die Welt erklären. Aber offenbar erklären wir sie nicht so gut und so passgenau, sowohl im linearen als auch im nonlinearen Bereich, dass sich Leute mit einer niedrigeren Bildung da zu Hause fühlen. Und Da müssen wir, glaube ich, in der Tat ran. Das ist auch, glaube ich, nicht von jetzt auf gleich zu lösen. Aber das ist mindestens eine Aufgabe, die wir ernst nehmen und an der wir jetzt arbeiten müssen. Da nehme ich die Studie sehr, sehr ernst. Und das ist echt ein erschreckendes Ergebnis.
Eine dritte, weitere große Erkenntnis der Untersuchung ist, die deutschen Sender bedienten ein Publikum, das sich nach eigener Einschätzung mehrheitlich links von der Mitte verorte. Ist das auch Ihr Eindruck?
Ja, das ist ein bisschen auch das, was wir natürlich aus den internen Medienforschungsergebnissen, die wir anstellen, auch ein bisschen zurückgespielt bekommen. In der Tat verliert sich, ich glaube, das ist ein Befund des gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Da geht es, glaube ich, nicht nur um Nachrichtenangebote, aber wir sind da stark im urbanen Bereich. Im urbanen Bereich sind sehr viele Akademiker, die wie die Studie auch sagt, sich eher links der Mitte politisch selber einschätzen. Das stimmt, das ist so. Wir haben, glaube ich, insgesamt als öffentlich-rechtliches System ein bisschen natürlich auch Akzeptanzprobleme auf dem Land, wo sich die Akademikerdichte nicht ganz so stark ausgeprägt ist. Das ist, glaube ich, ein Problem, an dem wir auch arbeiten müssen. Wir bei der Tagesschau haben das vor gut einem halben, dreiviertel Jahr auch erkannt. Und wir versuchen unsere Berichte, auch gerade im linearen Bereich, bei unserem, sag ich mal, schnellsten Pferd im Stall, nämlich die Tagesschau um 20 Uhr, stärker anzureichern mit Berichten aus der Region, damit sich Leute aus der Region, vom Land, stärker in unseren Nachrichten auch wiedergespiegelt finden. Und ich glaube, mit einem Verständnis für Menschen auf dem Land, die traditionell etwas konservativer sind, die sich dann auch eher Richtung Mitte politisch orientieren, hoffen wir, dass wir das Angebot so hinbekommen, dass sich auch diese Menschen zumindest bei uns wieder zu Hause fühlen.
Zu einer Studie über die Nutzung öffentlich-rechtlicher Nachrichtenangebote junger Menschen für das war das Markus Bornheim, ab Oktober Chefredakteur von ARD Aktuell. Vielen Dank, Herr Bornheim.
Gerne.
Und wer wo welche Nachrichten erfährt, das ist auch in Russland ein Thema. Dort, wo Fernsehen Staatsfernsehen ist, weitgehend gelenkt und einseitig. Doch was nützt das den Verantwortlichen und Machern, wenn immer weniger zuschauen? Zwar bleibt Fernsehen noch das mit Abstand wichtigste Medium. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Levada-Zentrums, des einzigen unabhängigen Meinungsforschungsinstituts in Russland. Doch immer mehr, vor allem junge Menschen, schauen sich inzwischen im Internet um. Tilko Gries über diese Entwicklung und ihre Folgen.
Auf dem Puschkin-Platz im Moskauer Zentrum haben sich einige tausend Demonstranten versammelt. Hier findet einer der Proteste statt, die die Hauptstadt in diesem Sommer an vielen Samstagen geprägt haben. Es spielt sich diese Szene ab. Ein Reporter des Staatsfernsehens will sich von seinem Kameramann filmen lassen, will erzählen, was um ihn herum geschieht. Die Demonstranten jedoch lassen ihn kaum zu Wort kommen.
Uchadi! Uchadi!
Sie rufen: Geh weg! Dem Reporter Jaroslav Krasienko hilft es auch nichts, einige Meter weiter zu gehen und seine Aufnahme dort zu versuchen. Er wird immer wieder umringt. Er aber gibt sich unbeeindruckt. Ich finde nicht, dass das meine Arbeit stört. Alles okay, sagt er. Und ja, trotzdem werde er berichten. In den Nachrichten. Daran stimmt nur, dass sein Beitrag am nächsten Tag in einer bekannten Sendung zur besten Sendezeit zu sehen ist. Aber wie und was er berichtet, hat mit der Wahrheit nichts zu tun. Wer den Bericht sieht, hat keine Chance zu erfahren, was die Demonstranten wirklich bewegt. Läuft dagegen ein Betrunkener ins Bild, kommt er ausführlich zu Wort. Es soll dieser Eindruck entstehen. Hier versammeln sich ein paar hundert verrückte Jugendliche, die städtische Grünanlagen zertrampeln, den Autoverkehr aufhalten und mehr oder weniger wirre politische Vorstellungen äußern. Kameraeinstellungen werden eigens so ausgewählt, dass nur wenige Demonstranten zu sehen sind. Weil solche bewusste Falschdarstellung täglich auf allen staatlichen Kanälen zu sehen ist, haben viele, vor allem junge Menschen, längst abgeschaltet. So wie Andrei, 28 Jahre alt, der schon seit 10 Jahren keinen Fernseher mehr besitzt. Im Großen und Ganzen gibt es die Tendenz, dass die Leute die Qualität ihrer Informationsquellen selbst im Internet auswählen. weil sie den Content aussuchen und ihn analysieren können. Was das betrifft, denke ich, verlieren die landesweiten Sender und die Staatsmacht. Doch Andrei ist Großstädter und politisch interessiert, er kennt die einschlägigen freien Medien, bildet sich seine eigene Meinung. Das gilt nicht für die Mehrheit im Land, analysiert Denis Volkov, Soziologe am Levada-Zentrum in Moskau. Die meisten suchten nicht guten Journalismus, sondern Komfort. Das Internet benutzen jetzt alle. Man kann sich alles anschauen, wenn es einem zeitlich am besten passt. Man wird nicht mehr an einen Sessel gefesselt. Die staatliche Propaganda hat längst reagiert und ist im russischsprachigen Internet sehr präsent. Bekannte Moderatoren und Marken aus der Fernsehwelt funktionieren auch im Netz. So hat der YouTube-Kanal von Wladimir Solovyov, der mehrere Shows moderiert und stets loyal zum Kreml steht, rund 650.000 Follower, auf Twitter sind es 1,4 Millionen. Zudem gibt es unzählige Blogs und Internetmedien, die keinen Journalismus, sondern Propaganda verbreiten. Traffic erhalten sie vor allem über Nachrichtenaggregatoren wie Yandex, dem in Russland sehr populären Pendant zu Google, sagt der Soziologe Volkov. Die sind sehr wichtig. Die würde ich mit dem ersten Kanal im Fernsehen vergleichen, weil das die Hauptinformationsquellen für eine Mehrheit sind, die sich nicht so auskennt, wo und was publiziert wird. Es ist das Bequemste und das Einfachste. Yandex behauptet zwar, seine Algorithmen seien politisch neutral, doch immer wieder kommt es an Demonstrationstagen vor, dass auf seinen Seiten kein Link oder nur wenige über die Proteste zu sehen sind. Oder sie führen zu Berichten, die zum Beispiel die Teilnehmerzahl viel zu niedrig ansetzen. Und um die Meinungsfreiheit im Netz zu beschränken, gibt es in Russland längst eine lange Liste einschlägiger Instrumente. Die staatlichen TV- und Netzkanäle müssen diese Paragraphen aber nicht fürchten. Die sind gegen unabhängige Journalisten und Blogger gerichtet.
Tilko Gries war das, einer unserer Auslandskorrespondenten. Auslandskorrespondenten, das sind Journalisten, die meist nur im Programm der Sender auftauchen, wenn was los ist in ihren Berichtsgebieten und die sich freuen über Formate wie den Weltspiegel, denn dort im ersten berichten Auslandskorrespondenten seit 1963 aus aller Welt über aktuelle Themen, aber halt auch über abseitigere, einfach nur deshalb, weil sie interessant sind. Der Weltspiegel hat deshalb viele Fans und die sorgen sich gerade um ihre Sendung. In der ARD gibt es Pläne, das Magazin statt wie bisher um 19.20 Uhr künftig um 18.30 Uhr zu senden sonntags. 50 Minuten Unterschied nur, dennoch warnen aktuelle und ehemalige Korrespondenten wie Fritz Pleitgen und Ulrich Wickert, so werde das Format nicht gestärkt, sondern marginalisiert. Und die ARD? Entwarnt, noch sei nichts entschieden. Erst einmal müssten die Intendanten beraten. Und das tun sie kommende Woche bei einem gemeinsamen Treffen in Stuttgart.
Medias Res. Das Medienmagazin im Deutschlandfunk.
Es ist eine vielbeschworene Formel, die Macht der Bilder. Aber was genau machen Bilder mit uns, mit den Motiven, die sie zeigen? Sie prägen unsere Vorstellung von dem Gezeigten und für Medien kann das problematisch werden. Eine Kolumne von Samira El-Wassil.
Welches Bild haben Sie im Kopf, wenn ich zum Beispiel sage, typisch deutsch? Denken Sie da an visuelle Stereotype, die man mit Deutschland verbindet? Vielleicht sehen Sie einen Bierkrug, ein Handtuch auf einer Liege, ein deutsches Auto. Und was ist das erste Bild vor Ihrem geistigen Auge, wenn ich sage, typisch ostdeutsch? Die Frage ist eine Falle, denn nach einem Bild für etwas typisch Ostdeutschem zu fragen, ist genauso sinnvoll und effektiv wie nach einer Bebilderung für etwas typisch Europäischem zu fragen. Und hier zeigt sich die Herausforderung, die Stärke und die Schwäche von Symbolbildern in Artikeln und auf Covern. Etwas Abstraktes auf etwas Konkretes und Visuelles runterzubrechen, was mit einem Blick sofort begriffen werden kann. Michael Kappeler, Leiter der dpa-Fotoredaktion, sagte dem Mediendienst Integration, dass sich die Kunden wünschen, dass die Bilder, Zitat, illustrativ so reduziert sind, dass man das Thema erkennen kann, ohne den Text zu lesen. Und genau das ist das Problem. Denn so greift man bei visuell sperrigen Themen, zum Beispiel der Gesellschaftspolitik, immer wieder auf stereotypische Darstellungen zurück. Problematisch wird es, wenn für das Abstrakte eigentlich keine Bebilderungen möglich erscheinen. Hier wird die bildliche Darstellung zur karikierten Blaupause des Themas und damit zu einem abgedroschenen Klischee. Geht es zum Beispiel um Migration, kommt gerne der kopftuchbedeckte Hinterkopf einer Frau zum Einsatz. Offenbar handelt es sich bei den meisten Einwanderern um eine Frau mit Kopftuch. Ihr Gesicht ist aus nachvollziehbaren Gründen nie zu sehen, nur der Stoff und ihr Kopf. Gern richtet die Unbekannte ihren Blick auf etwas unverkennbar Deutsches, das Brandenburger Tor zum Beispiel. Schwierig an diesem Symbolbild ist der Umstand, dass in Deutschland Schätzungen nach 75% der Musliminnen gar kein Kopftuch tragen. Sozialempiriker schätzen, dass in Deutschland etwa 4 Millionen Muslime leben. Das sind 5% der deutschen Bevölkerung. Die meisten Bundesbürger schätzen allerdings, dass die Anzahl der hier lebenden Muslime sehr viel höher ist. Ein Drittel der Deutschen glaubt, dass es mit 11 Millionen fast dreimal so viel sind. Das ist ein Paradebeispiel für die kommunikationswissenschaftlich erforschte Kultivierungsthese. Dieses Modell besagt, dass Nachrichtenbilder unsere Einschätzungen über die Realität messbar verzerren. Auch wenn es um antisemitische Übergriffe oder jüdisches Leben in Deutschland geht, zeigen die Medien gerne standardisierte Motive, etwa einen männlichen Hinterkopf mit einer Kippa. Und nicht nur religiöse Minderheiten sind Opfer der Symbolbildreduktion. Auch Menschen mit Depressionen können vermutlich nur noch müde lächeln, wenn sie in den Ratgeber oder Lebensressorts der Zeitungen wieder die verweinte Frau mit dem verwischten Mascara sehen, sobald es um diese Krankheit geht. Jedes Bild, das suggeriert, dass eine Depression andeutungsweise so aussehen könnte wie auf dem Bild dargestellt, ist ein Trugschluss und trägt zu einer ästhetischen Romantisierung der Krankheit bei. Natürlich sind nicht alle Symbolbilder derart problematisch. Der Hacker vor der Tastatur, der in seinen eigenen vier Wänden eine Skimaske trägt, warum auch immer, ist natürlich hochgradig albern, aber eher harmlos. Das Bild der zerbrochenen Puppe oder des kaputten Teddys hingegen, wenn es um Kindesmissbrauch geht, ist allerdings in seiner ästhetisierten Unterkomplexität derart unsensibel, dass es schon fast beleidigend für die Opfer ist. Gute Geschichten brauchen nicht immer Bilder. Selbst die Bild-Zeitung, die das Visuelle in ihrem Namen trägt, weiß um die subversive Kraft großer Lettern. Medienphilosoph Philipp Flusser meinte mal in einem Gespräch mit Harun Farocki, dass die Buchstaben auf der Seite 1 rein durch ihre Form, Zitat, ein magisches Klima der Brutalität, Zitat Ende, schaffen würden. So eine visuelle Kraft kann es haben, wenn mal kein Bild zu sehen ist.
Eine Kolumne von Samira El-Wassil. Knapp informiert in den Tag, das bietet, wie viele andere Medien auch, der Berliner Tagesspiegel seit knapp 5 Jahren und schickt werktags seinen Leserinnen und Lesern einen E-Mail-Newsletter. Pünktlich zum Aufstehen wird darin subjektiv und pointiert über lokale Ereignisse informiert, über Neuigkeiten aus Politik, Kultur und worüber sonst noch in der Hauptstadt gesprochen wird. 100.000 Abonnentinnen und Abonnenten hat der Newsletter, aber es bleibt nicht nur beim Lesen. Inzwischen wird gemeinsam mit den Redakteuren gejoggt, ins Umland gereist oder jetzt auch geradelt. Vera Linz über eine besondere Art der Leserbildung, Bindung samt Begleitung des Chefredakteurs.
So, schönen guten Morgen zusammen. Ich freue mich sehr, dass ihr alle gekommen seid. Ich hoffe, jeder hat ein bisschen was zu trinken bei. Wir haben ja gesagt, es gibt 2 Runden. Also eine, die ist ungefähr 75 Kilometer. Die endet dann am Askanischen Platz beim Tagesspiegel. Wer es ein bisschen abkürzen will, ab Wannsee kann natürlich dann auch an der Avus entlang. Jeder halt so, wie er meint, Kraft zu haben.
Lorenz Marold, Chefredakteur des Tagesspiegels in seinem Element. Es ist Sonntag, der 1. September, kurz nach 9 Uhr, als Marold am Brandenburger Tor das jüngste Checkpoint-Baby zum Leben erweckt. An diesem Morgen startet zum ersten Mal die Radgruppe des Tagesspiegel-Newsletters. Etwa 50 Leserinnen sind gekommen. Ihre Motivation zuallererst: Spaß am gemeinsamen Tun.
Ich bin Abonnent dieser Lesereihe und habe dann den Aufruf gehört, dass man heute eine schöne Tour mitmachen kann beim schönen Wetter. Und da sagst du, ja, da machst du mit. Vielleicht lernt man dabei auch andere Leser kennen vom Checkpoint und wer weiß, was sich da noch ergibt.
Wie finden Sie denn diese Community-Idee?
Ja, ich glaube, das ist ein Trend dieser heutigen Zeit, dass man aus solchen Dingen dann so eine Community bilden kann. Weil da ist ja irgendwie eine Gemeinsamkeit da. Weil man ja diesen Checkpoint liest, da hat man schon ein gewisses Mindsetting. Und dann, warum soll man nicht dann darüber hinaus auch noch was anderes miteinander machen?
Genau das waren auch die Gedanken von Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Marold. Denn der Erfinder des Checkpoints hatte schnell gemerkt, die Reaktionen auf seinen morgendlichen Newsletter waren ganz andere, als er es bisher aus seiner Arbeit kannte.
Also als ich vor knapp 5 Jahren inzwischen angefangen habe, habe ich festgestellt, dass wenig, was ich bisher journalistisch gemacht hatte, so eine Interaktion ausgelöst hat, weil die Menschen sofort reagiert haben, zurückgemeldet haben, Ideen geschickt haben. Und wir haben relativ schnell Leserinnen und Leser eingeladen zu Veranstaltungen. Wir haben beispielsweise nach 1000 Tagen Nichteröffnung des BER vereinbart, dass wir dort Leserinnen und Leser hinführen konnten, eine Tour gemacht haben. Ja, und so ist das immer gewachsen.
Bereits seit Mitte Januar hat der Checkpoint eine Laufgruppe. Wie alle anderen Projekte, Ergebnis einer spontanen Idee.
Ich saß also Donnerstagnachmittag da und habe gedacht, eigentlich müssten wir mal wieder was Neues machen. Und dann habe ich gesagt, ach komm, dann schreibe ich morgen mal rein, also in die Freitagsausgabe, samstags, die große Checkpoint-Laufgruppe trifft sich. Und Freitagnachmittag hatten wir 150 Anmeldungen. Und am nächsten Morgen um 9 gucke ich aus dem Fenster und es ist 0 Grad und es ist Nieselregen und es ist ganz schrecklich grau. Und wir haben schon gedacht, Mann, es geht ganz schief, sind trotzdem dahin gefahren zum Tempelhofer Feld, haben unser Stand aufgebaut und eine Viertelstunde später war das Feld voll.
Das gemeinsame Laufen ist inzwischen eine Institution. Gejoggt wird an verschiedenen Orten der Stadt. Vorschläge dafür kommen auch aus der Community. Rund 40 Männer und Frauen sind jedes Mal dabei. Hin und wieder, wie an diesem Donnerstagabend Ende August, gibt es Spezialveranstaltungen, wo sich auch Teilnehmer einbringen können. Checkpoint-Leser Björn Hesse schwärmt.
Das Tolle ist ja, dass ja der Tagesspiegel zusätzlich zu den Läufen auch sogenannte Run-Talks veranstaltet. Also beispielsweise war auch Uta Pippich schon mal hier. Und das fand ich so als Anlass, einfach mal auf den Felix zuzugehen, den ich dann ja über die Läufe kennengelernt hatte, und anzubieten, dass wir hier eine Lauftechnik vorstellen. Und da fand ich es super, dass wir jetzt heute mal die Möglichkeit haben, das Ganze hier zu präsentieren.
Wir laufen jetzt gemeinsam zum, gerne auch schon joggen, zum Gleisdreieck-Park. Was noch gemeinsam rüberjoggen, so jeder noch mit seiner alten Technik.
Nach einer halben Stunde Talk geht's dann los mit dem Joggen. Angeführt von Felix Hackenbruch, dem Volontär, der einmal in der Woche den Lauf organisiert, neue Strecken ausfindig macht und beim Getränkesponsor die Getränke holt. Geht es nach Chefredakteur Lorenz Marold, soll es immer neue Angebote für die Community geben. Als nächstes ist eine Kinogruppe geplant. Zwei Redakteurinnen kümmern sich inzwischen hauptamtlich um den Checkpoint. Alle anderen Mitstreiter haben, wie Marold selbst, noch einen anderen Hauptjob.
Natürlich ist das nichts, was man ewig so treiben kann. Das heißt, wir müssen auch sehen, dass wir wachsen, dass wir mehr Leute werden. Aber je mehr wir machen, desto besser läuft das. Und insofern entwickelt sich wie so ein Start-up diese Marke Checkpoint immer weiter.
Und sie bringt auch Leser, die bereit sind zu zahlen. Seit Mai ist der Checkpoint-Newsletter kostenpflichtig. Nur noch eine Light-Version gibt es für umsonst. Knapp 10.000 zahlende Abonnenten konnten seitdem gewonnen werden. Und auch in die Marke Tagesspiegel zahlt der Checkpoint ein. Entgegen dem Trend wächst die Gesamtauflage stetig.
Wie der Berliner Tagesspiegel Leser mobilisiert, Vera Linz. Und wir bleiben bei Tageszeitungen.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Ralf Thiemann, ich bin Redakteur beim Iserlohner Kreisanzeiger und wir berichten morgen über einen beunruhigenden Anstieg der Drogentoten in Iserlohn. Wir haben hier eine Einrichtung in Iserlohn für Drogenkranke, in der die Heroinabhängigen auch ihr Substitutionsprogramm bekommen. Und in dieser Einrichtung wird jetzt gerade ein sprunghafter Anstieg der Sterbefälle festgestellt. Ursache dafür ist wohl eine Kokainschwemme, die jetzt schon seit ungefähr 10 Monaten andauert. Und dieses Kokain, was da auf dem Markt ist, das ist gestreckt mit Entwurmungsmittel. Dieses Entwurmungsmittel greift wohl auch die Herzgefäße an. Und dadurch kommt es dazu, dass wir jetzt schon sehr viel mehr Drogentote haben als in den Vorjahren.
Die Pariser Terroranschläge von 2015, die tödlichen Angriffe auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo und den Musikclub Bataclan, sie sind Hintergrund des neuen Romans des algerischen Autors Boualem Sansal. Und gleich Thema im Büchermarkt mit Dina Netz. Das war Medias Res mit Michael Borgers. Tschüss.